Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Am Mikrofon Regina König. Und ich begrüße den sächsischen Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft, Georg Ludwig von Breitenbuch, CDU. Wir sind online miteinander verbunden. Herzlichen Dank, Herr von Breitenbuch, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Gespräch.
Ja, ich freue mich.
In den Monaten März und April hat sich unser Medienhaus redaktionsübergreifend ein Leitthema gesetzt: Vollmacht. Wer dient hier wem? Und so freue ich mich, dass ich mich zu diesem Themenkomplex mit jemandem unterhalten kann, der als Staatsminister über ein gewisses Quantum an Macht verfügt. Wir werden also ins Gespräch kommen über Chancen und Risiken, über Möglichkeiten und Grenzen, über Verantwortung und Verpflichtung im Ministeramt und über die Frage, spielt der Glaube eine Rolle am Kabinettstisch? Schließlich sind Sie, Herr Staatsminister, in Sachsen bekannt als engagierter evangelischer Christ. So sind Sie ja zum Beispiel Mitglied des sächsischen Kirchenparlaments, also der evangelisch-lutherischen Landessynode. Und natürlich wird es in unserem Gespräch auch um diejenigen gehen, denen Sie in Ihrem Amt besonders verpflichtet sind, den Landwirten. Wir wollen wissen, wie steht es um die Bauern mehr als ein Jahr nach den Protesten 2024? Und ganz nebenbei, das sei auch noch erwähnt, Sie sind passionierter Familienmensch, verheiratet und Vater von 6 Kindern. Herr Minister, seit knapp 4 Monaten sind Sie im Amt als sächsischer Umwelt- und Landwirtschaftsminister. Seit 2009 gehören Sie dem Sächsischen Landtag an und Sie waren in dieser Zeit haushalts-, finanz- und energiepolitischer Sprecher der CDU-Fraktion und 10 Jahre lang stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Mitglied des Landtagspräsidiums. Haben Sie mit der Berufung ins Ministeramt gerechnet?
Naja, diese Berufung war natürlich bis zum Ende, bis zum Tag vor allem davor völlig unsicher, ob nämlich der Ministerpräsident, der dann 69 Stimmen bekommen hat, überhaupt gewählt wird. Denn wir haben ja eine Minderheitensituation. Wir haben ein Angebot gemacht als CDU und SPD, Minderheitskoalition. Und da war ja nicht klar, stimmen die anderen mit zu oder wird dieser Ministerpräsident nicht gewählt und kann nicht am nächsten Tag eine neue Regierung berufen. Insofern war das wirklich bis zum letzten Tag unsicher. Ich habe mich dann aber auch sehr gefreut, als es dann losging.
Ja, die Landtagswahlen in Sachsen, blenden wir nochmal kurz zurück, am 1. September 2024 und seit dem 19. Dezember ist die neue sächsische Staatsregierung im Amt. Doch, das haben Sie jetzt gerade schon angesprochen, durchregieren können Sie nicht. Die Koalition aus CDU und SPD ist eine Minderheitsregierung in Sachsen. Blicken wir kurz rein in den Sächsischen Landtag. Die CDU ist stärkste Fraktion mit 41 Sitzen. Dann folgt die AfD mit 40 Sitzen. Koalitionspartner SPD hat 10 Sitze. Mit im Parlament vertreten sind auch das BSW, die Bündnisgrünen, die Linke und ein Abgeordneter der Freien Wähler. Zur Mehrheit fehlen der CDU-SPD-Koalition 10 Stimmen. Herr Minister, das klingt nach äußerst eingeschränkter Macht- und Handlungsfähigkeit.
Gut, ich habe ja die letzte Legislatur, Frau König, sehr intensiv erlebt. Wir hatten dort eine Regierung aus CDU, Grünen und SPD, wo man sich doch sehr miteinander uneins war, wo die Situation immer schwieriger war, auch durch die Diskussion in Berlin um die Migration, um andere harte Themen, wo man sich schlecht verständigen konnte. Und wir haben dann in dieser vorigen Koalition eben auch sehr durchregiert. Also jedes Haus hat das gemacht, wessen Farbe drauf war. Und man hat nicht versucht, irgendwie sehr verbindlich ein einheitliches Bild in der Regierung abzugeben. Und das wurde auch als arrogant empfunden. Und teilweise habe ich ja auch, ich habe Landwirtschaftspolitik sehr intensiv die letzten Jahre gemacht, ich sage mal mit und gegen einen grünen Staatsminister im damaligen Landwirtschafts- und Umweltministerium. Und das war eine sehr harte Zeit, die damit auch sehr arrogant rüberkam. Und ich, wie gesagt, ich habe es eben selbst miterlebt. Insofern kann ich das Wahlergebnis, und ich finde, Wahlergebnisse haben eine eigene Bedeutung und dürfen nicht kleingeredet werden. Es ist die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger, die eben damit der Politik auch eine Quittung ausstellen, beziehungsweise auch einen Scheck in die Zukunft. So, und insofern kann ich also mit diesem Ergebnis auch leben. Und ich finde eigentlich diese demütige Minderheitssituation, aus der wir heraus jetzt Politik machen sollen und müssen, finde ich also insofern folgerichtig zu dem, was ich erlebt habe. Insofern bin ich auch gar nicht niedergedrückt, sondern ich versuche jetzt mit dieser Situation klarzukommen und entsprechend mit den Situationen, die wir haben, mit den Menschen, die wir im Parlament haben, zurechtzukommen und trotzdem gute Entscheidungen zu schaffen.
Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass Sie für jedes Gesetzesvorhaben und auch für den Doppelhaushalt, der noch verabschiedet werden muss, Stimmen der Opposition brauchen. Könnte damit auch in Sachsen so etwas wie eine neue politische Kultur entstehen? Es ist jetzt ja schon die Rede von einem frühzeitigen Einbeziehen der Opposition in Gesetzesvorhaben, von einem Konsultationsmechanismus. Entsteht da eine neue politische Kultur?
Also es ist auf jeden Fall etwas völlig Neues, dass man eben eine Legislatur beginnt aus einer Minderheitsregierung. Das ist bisher in Deutschland so noch nicht passiert. Und insofern sind wir schon auf einem Weg, hier neue Strukturen zu entwickeln, eben auch formalisiert mit diesem Konsultationsmechanismus. Insgesamt ist, glaube ich, einfach das Zugehen auf die anderen nach dem Motto, wir stellen dar, was wir vorhaben, was unsere Ideen sind und bringen das in die Ausschüsse ein zu den Fachpolitikern, die dann auch ihre Fraktionen selbst dann entsprechend in der Meinungsbildung befördern können. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und dann suchen wir eben Mehrheiten für die vernünftig zu regeln. Dinge im Land.
Ja, die AfD ist die zweitstärkste Kraft im Sächsischen Landtag mit 40 Sitzen. Wie gesagt, die CDU hat 41 Sitze. Wird auch die AfD konsultiert?
Also ich spreche als Fachminister auf jeden Fall mit den AfD-Fachkollegen im Ausschuss. Das halte ich auch für richtig. Und insofern können die dann auch entscheiden, machen sie eben dann mit, wenn ein abgestimmter Gesetzesentwurf von CDU und SPD in den Landtag kommt. Das tue ich auch mit allen anderen Fraktionen, mit allen anderen Fachpolitikern. Das ist unser Einstiegstor in vernünftige Entscheidungen. Und insofern gehen wir da auf alle zu.
Von AfD-Abgeordneten hört man hier und da, dass sie nicht gegrüßt werden auf den Fluren und Gängen des Bundes oder auch der Landtage. Wie halten Sie das? Grüßen Sie AfD-Abgeordnete?
Also ich grüße eigentlich jeden und sage einen schönen Tag und wünsche auch in der Regel gutes Wetter, weil ich bin Landwirt und insofern habe ich das immer so gehalten. Und ich glaube, man sollte auch als Mitmensch so miteinander umgehen. Natürlich gibt es Menschen, die haben einen auch mal geärgert, die gucken dann auch muffig vielleicht, wenn man selbst des Weges kommt. Auch das ist mir schon passiert. Ich versuche mit allen freundlich zu sein, das ist eine Selbstverständlichkeit, hat auch was mit Kultur zu tun.
Die AfD hat bei den Landtagswahlen 30,6% geholt, die CDU knapp davor mit 31,9%. Sie selbst haben ihren Wahlkreis südlich von Leipzig gegen den AfD-Kandidaten gewinnen können mit 38,4%. Was war Ihr Erfolgsrezept?
Ja, ich bin ja nun seit 15 Jahren dort der direkt gewählte Abgeordnete, bin, glaube ich, auch aktiv und bekannt. Insofern hat mir das natürlich genützt. Trotzdem ist das auch wieder sehr knapp gewesen und zeigt natürlich auch, wie die Diskussionslage im Lande ist.
Herr Minister, Sie selbst sind gelernter Landwirt und Diplom-Volkswirt. Bis zu Ihrer Vereidigung als Minister im Dezember führten Sie im Leipziger Land in einem kleinen Ort Koren-Salis bei Frohburg einen eigenen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb. Außerdem waren Sie Vorstand der dort ansässigen Agrargenossenschaft. Dass Männer und Frauen, die in einer gewissen Machtposition sind, unter intensiver medialer Beobachtung stehen, das haben Sie in Ihrer kurzen Dienstzeit als Minister auch schon erfahren. Als Minister sind Sie verpflichtet, Ihre eigenen unternehmerischen Tätigkeiten ruhen zu lassen. Da gab es aber offenbar Irritation. Ende Februar schrieb die in Chemnitz erscheinende Tageszeitung Freie Presse, Sie seien noch immer im Handels- und Genossenschaftsregister als Geschäftsführer bzw. Vorstandsvorsitzender geführt. Damit rückten Sie schon wenige Wochen nach Ihrer Amtseinführung in den Geruch einer möglichen Verletzung der sächsischen Verfassung, die es nämlich einem Minister unter anderem verbietet, einen anderen Beruf oder Gewerbe auszuüben. Wie kam es zu dieser Irritation?
Naja, ich habe diese Aufgabe als Geschäftsführer niedergelegt am 19. Dezember. Und damit habe ich natürlich keinen Einfluss mehr darauf, was dann meine Nachfolger in der Geschäftsführung mit der Austragung machen. Und dann zog sich das eben ins neue Jahr hin. Und insofern war ich dann noch, als das angeguckt wurde und auch kritisch angeguckt wurde, noch im Register eingetragen. Trotzdem ist das jetzt bereinigt. Und insofern konnte ich nichts mehr machen. Ich hätte es auch nicht anders machen können. Aber es war natürlich ein nicht schönes Bild, was da letztendlich in die Öffentlichkeit damit gekommen ist.
Ja, bleiben wir noch kurz auf Ihrem Gut in Koren-Salis. Was wird dort angebaut? Was wächst dort? Tiere, Pflanzen?
Genau, also meine Frau ist jetzt Geschäftsführerin unseres Betriebes, unseres Familienbetriebes, und dort werden Pflanzen angebaut. Zuckerrüben, Weizen, Raps und Vermehrung, genau.
Und ist das biologisch?
Nein, es ist ein konventionell geführter Betrieb mit 2 Mitarbeitern.
Ich bin im Gespräch mit Georg Ludwig von Breitenbuch, sächsischer Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft. Unser Thema nicht mehr und nicht weniger Macht. Seit 2009 gehören Sie, Herr Minister, als Abgeordneter dem Sächsischen Landtag an. Zuvor hatten Sie auch wichtige Ämter inne. Aber was ändert sich denn konkret mit der Ernennung zum Minister? Wie groß ist tatsächlich der Zuwachs in puncto Handlungsfähigkeit oder auch Machtzuwachs als Minister?
Also ich habe natürlich aus meiner bürgerlichen Berufssituation das Landtagsmandat ausgeübt. Insofern war ich immer Bürgervertreter, auch als Abgeordneter bin ich ja auch immer noch. Insofern habe ich auch das kritische Begleiten einer Regierung über 15 Jahre intensivst erlebt und halte es auch absolut für notwendig, dass Regierungsarbeit, dass diese Machtstrukturen in der Demokratie begleitet werden und auch kritisch begleitet werden und auch kritisch aus der Koalition, die die Regierung stellt. Das ist meine Erfahrung, meine Grunderfahrung um Macht und Parlamentarismus. Und jetzt ist natürlich für mich sehr spannend, in diese Regierung eingetreten zu sein, hier berufen zu sein und damit ein Amt auf Zeit, und so demütig müssen wir ja sein, es ist auf Zeit, dass man eben ein Ministeramt ausfüllen darf, hier auszufüllen und damit auch vielleicht Dinge zu erreichen. Und die Exekutive soll ja Dinge erreichen, soll Veränderungen anstoßen, soll zum einen natürlich eine Verwaltung führen, aber auch eben handeln. Und das ist jetzt für mich auch eine neue Erfahrung in so ein Haus, was bei dem Umwelt- und Landwirtschaftsministerium auch sehr vielseitig ist. Wir haben enorme Fachkräfte hier, die für Radon, die für Landwirtschaft, die für Umwelt etc. ausgebildet sind und hier wirklich in hoher Fachlichkeit die Arbeit leisten, eben hier gute Dinge anzuschieben, auch Dinge zu verändern, die ich auch kritisch beobachtet habe die letzten Jahre. Und hier in einem großen Apparat, aber auch mit vielen einzelnen Menschen natürlich gut umzugehen. Das ist für mich ein großer Anspruch, mit dieser Macht vernünftig jetzt was zu bewirken. Aber es macht auch großen Spaß und ich komme jeden Tag gerne in das Ministerium.
Die neue sächsische Landesregierung wurde kurz vor Weihnachten vereidigt. 10 der 11 Kabinettsmitglieder sprachen die Formel »So wahr mir Gott helfe, Sie auch«. Vorhin haben wir das schon erwähnt, Sie sind bekannt in Sachsen als engagierter evangelischer Christ. Sie sind zum Beispiel Mitglied der sächsischen evangelisch-lutherischen Landessynode. Was bedeutet Ihnen denn die Formel »So wahr mir Gott helfe« ganz praktisch im Ministeralltag?
Also mir hilft es letztendlich zu wissen, dass ich ein fehlerhafter Mensch bin. Das beinhaltet ja das Christentum in der Grundaussage. Und dass man sich noch vor jemand anders, sprich vor Gott, rechtfertigen muss und soll. Und diese Demut, die in diesem Gedanken steckt, die ist mir ganz wichtig. Mit der bin ich groß geworden. Und die hilft mir auch letztendlich, dieses Amt zu tragen. Und diese Demut, die da drin steckt, die hilft letztendlich auch, mit anderen Menschen umzugehen, mit anderen Menschen, die fehlerhaft sind wie ich, die natürlich auch ihre guten Seiten haben und dann entsprechend auch einen guten Umgang hier in meiner Umgebung entsprechend aufzubauen und zu pflegen. Insofern hängt das sehr miteinander, der tägliche Umgang miteinander, aber auch mit meinem Glauben. Und ich gehe da auch mit sehr offen um.
Und der Glaube an Gott, rückt er auch Ihr Verständnis von Macht in eine andere Perspektive?
Ja, auf jeden Fall. Also diese Macht, die uns hier auf Zeit gegeben ist, die ist eben nicht absolut. Die ist veränderlich, kann auch scheitern. Man kann auch menschlich scheitern in einem so einem Amt. Es gibt ja nicht wenige Beispiele auch. Und insofern ist das eine ganz präsente Situation, sich um Macht Gedanken zu machen und auch letztendlich zu hoffen, dass man es eben gut macht.
Ja, welches Verhältnis haben Sie denn ganz grundsätzlich zu diesem Wort Macht? Was verbinden Sie intuitiv damit? Eher Handlungsfreiheit oder Verpflichtung?
Also für mich ist es immer beides. Die Verantwortung, die wir in unserer Zeit haben, der gerecht zu werden und mit der Macht entsprechend auch vernünftig umzugehen und sie zum Guten zu verwenden. Also für Frieden zu sorgen, den Streit der Menschen untereinander, den Streit mit dem Staat, das Hadern mit der Politik möglichst abzuarbeiten. Und das ist ja alles kraftzehrend und mühsam. Und diese Kraftanstrengung auf sich zu nehmen, weil man weiß, jede Generation muss das auch wieder machen, das ist so diese Grundhaltung. Und da dient natürlich die Macht, die auf Zeit gegeben ist, auch jetzt im Ministeramt, dass man eben auch Dinge, die ich früher in der Regierung kritisiert habe, jetzt auch selbst umsetzen kann. So, dass man dort anders hinguckt bei gewissen Dingen, wo Leute sich verärgert fühlen oder verschaukelt fühlen, auch von Behörden. Andererseits ihnen auch deutlich zu machen, dass wenn die Behörde richtig handelt, sie auch die Einsicht mitbringen müssen, wenn bei ihnen selbst der Fehler liegt oder es nicht anders geht. Insofern also da zu vermitteln, für Frieden und Gerechtigkeit zu sorgen. Das sind, glaube ich, die Dinge, für die man Macht auch gut einsetzen kann. Aber wie gesagt, in diesem demütigen Sinne, wie ich es vorhin beschrieben habe.
Ja, in der Bibel finden sich ja auch viele Porträts von Menschen, die über Macht verfügt haben. Könige, Propheten. Haben Sie da auch ein spezielles Vorbild?
Es gibt da viele Vorbilder und ich glaube, in der Summe der Vorbilder liegt dann auch so ein bisschen die Ahnung, wie man selbst mit Macht umgehen will. Und da gehört, ich war immer sehr geschichtsbelesen, hat mich immer interessiert, aber natürlich auch die Bibel zeigt da eben auch, wie man mit Macht scheitern kann, sich verführen lassen kann und. Und da eben, ich sage mal, seinen eigenen Weg zu finden, das ist, glaube ich, gut, wenn man sich mit diesen alten Weisheiten auch beschäftigt. Und da hilft mir auch das Bibelwissen auf jeden Fall.
Die Wählerinnen und Wähler, die bei der CDU ihr Kreuz gesetzt haben, die erwarten jetzt in Sachsen eine solide Regierungsarbeit. Das haben Sie ja selbst auch schon erwähnt natürlich, wenn auch unter erschwerten Bedingungen einer Minderheitsregierung. Insbesondere stellen Landwirte Erwartungen an Sie. Vor mehr als einem Jahr gingen die Bauern bundesweit auf die Straße, blockierten mit ihren Traktoren Autobahnen und Bundesstraßen, legten Teile des öffentlichen Lebens lahm. Sie forderten unter anderem die Rücknahme der Streichung der Agrardieselvergütung und der Kfz-Steuerbefreiung. Einige Gesetzesformen hatte schon die Ampel wieder vom Tisch genommen, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Herr Minister, was brauchen Bäuerinnen und Landwirte in Deutschland, um ihre Höfe weiterhin wirtschaftlich führen zu können?
Sie hatten angesprochen, solide regiert zu werden, wäre ein großes Ziel. Ich glaube aber auch, dass Veränderungen erwünscht sind. Veränderungen im Politikstil und wieder mit Vertrauen mit den Menschen arbeiten. Und da waren die Bauern eigentlich symptomatisch für ganz viele Bevölkerungsgruppen, die wieder mit Vertrauen ihre Freiheit nutzen wollen, ihrem Beruf nachgehen wollen, ihr Fachwissen glauben, gut einzusetzen und sich nicht von einem Staatswesen ständig gegängelt zu fühlen. Also das sind Punkte, die will ich verändern. Ich will wieder, dass Vertrauen entsteht von der Verwaltung, von den Behörden, mit den Bauern, mit den Höfen und umgekehrt. Und unser Ziel ist natürlich auch, dass die landwirtschaftlich vernünftig weiterentwickelt, dass hier Tierhaltung im Lande weiter möglich ist, dass es geschätzt ist, wenn Leute Tiere gut halten und dann entsprechend auch Fleisch und Milch letztendlich auf die Märkte kommen, dass wir hier vernünftige regionale Kreisläufe haben, aber auch vernünftiges Essen, was überhaupt im Lande produziert wird, dass der ländliche Raum hier auch eine Wertschöpfung erfährt, dass die Familien davon leben können. Diese positive Sicht wieder nach vorne zu ziehen, das ist mein Auftrag aus diesem Wahlergebnis, hier für diese Veränderungen zu sorgen. Und wir kommen eben aus einer Zeit, wo da ein Misstrauen entstanden ist, ein Überfordertsein, eine Frage nach dem Motto, will man uns hier überhaupt noch als Bauern im Lande? Und das will ich auf jeden Fall ein großes Ja dort aussprechen und da mit meiner täglichen Arbeit dafür sorgen, dass Bäuerinnen und Bauern im Lande sich geschätzt fühlen und entsprechend auch ihre Zukunft möglichst selbst gestalten, mit einer Hilfestellung des Staates, mit einem Ordnungsrahmen des Staates, der natürlich mit einer Fairness auch in Deutschland, in Europa daherkommt, dass man nicht das Gefühl hat, nur wir haben Nachteile, wenn man Vereinbarungen mit der ganzen Welt trifft, sondern letztendlich wir sind akzeptiert, mit uns wird fair umgegangen, wir können gut produzieren und letztendlich Nahrungsmittel herstellen. Das ist so der Sinn eigentlich dessen, was ich sehe in dieser Zeit für die Bäuerinnen und Bauern zu tun. Und das macht mir also täglich Freude.
Also mehr Wertschätzung für unsere Landwirte. Sie sind auch Staatsminister für Umwelt und genau da haftet oft Landwirten das Label an. Sie hätten vorwiegend den eigenen wirtschaftlichen Nutzen im Auge und weniger den Umweltschutz. Sie haben gerade für mehr Wertschätzung für Bäuerinnen und Bauern gesprochen, aber hier und da werden sie ja tatsächlich eher als Umweltsünder dargestellt.
Ja, das halte ich für völlig falsch. Man muss letztendlich in die Mitte ziehen. Man muss gucken, wie geht beides? Wie können die Bauern, die Bäuerinnen und Bauern, die sich ja auch nicht nur sich selbst, sondern ihren Kindern und Enkeln verpflichtet sind auf ihrem Hof, wie können die letztendlich vernünftig hier Nahrung produzieren und trotzdem die Umweltschäden, die es natürlich auch gibt, auch in Grenzen halten. Und das ist eine Aufgabe, die ist eben nicht einseitig zu lösen, sondern in der Mitte. Und insofern muss man hier den Ausgleich suchen. Und das sehe ich auch eine ganz wichtige Aufgabe, das eben zu verbinden, einen guten Umweltschutz mit einer guten Landwirtschaft.
Sie haben vorhin ja auch schon betont, Sie möchten Vertrauen wiederherstellen zwischen Regierung und ja zum Beispiel den Landwirten. Wo sehen Sie da Ihre Chance jetzt im Amt des Ministers für Umwelt und Landwirtschaft? Wie wollen Sie das ganz konkret schaffen? Können Sie vielleicht eine Sache nennen, die Sie unbedingt in Ihrer Amtszeit positiv nach vorne bringen wollen?
Also eine große Erleichterung war schon, dass ich vom Fach bin, dass ich letztendlich meine Erfahrung auch aus der Landwirtschaft, aus der Praxis hier in meine Tätigkeit mit einbeziehen kann. Und ich will selbstverständlich, dass die Bauern sich wieder zusammen mit der Verwaltung, mit der Wissenschaft gut austauschen. Das ist mein großes Ziel, dass wir wieder in Sachsen eine gute Kommunikation eben mit unseren Universitäten, mit unserer Berufsausbildung, mit der Realität auf den Höfen, aber letztendlich auch mit der Diskussion um Umwelt etc. ganz offen in einem guten Klima für die Zukunft gestalten. Das ist eigentlich mein Ziel. Und daran arbeite ich, binde die Leute ein, binde sie auch in ihrer Unterschiedlichkeit ein. Das ist vielleicht auch etwas Christliches, was ich da sehr im Blick habe, um eben hier in Sachsen eine positive Stimmung insgesamt um den Berufsstand, um den Beruf Landwirtschaft, aber auch damit das Grundvertrauen in eine ländliche Bewirtschaftung, in ländliches Leben, damit auch in Richtung Stadtbevölkerung zu transportieren. Insofern ist das ein großer Kreis, den ich da im Blick habe und der aber natürlich sich an vielen einzelnen Themen dann auch im Alltag beweisen muss.
Bei der Landtagswahl in Sachsen hat es ja die CDU noch einmal geschafft, Wahlsiegerin zu werden, knapp vor der AfD. Bei der Bundestagswahl sah das im gesamten Osten allerdings anders aus. Bis auf Berlin leuchteten alle Bundesländer tiefblau. Aus diesem Wahlergebnis spricht ein deutliches Misstrauen gegenüber Parteien in Regierungsverantwortung und auch gegenüber staatlichen Institution. Immerhin hat zum Beispiel in Sachsen ja fast jeder Zweite mit der AfD eine Partei gewählt, die vom sächsischen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft worden ist. Wie kann denn, Herr von Breitenbuch, Vertrauen in staatliche Macht auch wiederhergestellt werden? Und was wollen Sie dafür tun?
Naja, wir haben in der Zeit der Großen Koalition, aber dann auch in der Ampelzeit in Berlin eine Politik verfolgt, die eigentlich unabhängig von Wahlergebnissen eigentlich keine Veränderung gegeben hat. Also am Thema Migration ist das eigentlich am offensichtlichsten. Und entsprechend ist, glaube ich, ein Wahlergebnis auch dahin zu werten, gibt es Veränderungen. Insofern werbe ich sehr dafür und ich war ja gerade bei meiner ersten Agrarministerkonferenz und dort war natürlich eine Veränderung sehr offensichtlich, dass eben die Grünen nur noch mit drei Ministern dort vertreten waren. sondern und der Rest letztendlich von CDU und CSU auch die Dinge, die der Berufsstand auch deutlich anspricht, versucht deutlich zu lösen. Insofern gibt es eine Zeitenwende hier, auch mit dem, wie will man in Zukunft mit den Dingen umgehen. Das läuft jetzt auf CDU, CSU und SPD hinaus. Und wir sind letztendlich verpflichtet, hier auch für Veränderungen zu sorgen. Wenn diese Veränderungen nicht kommen, dann wären letztendlich die Bürgerinnen und Bürger, die sehen, dass Veränderungen nötig sind, hier entsprechend dann auch ihr Wahlverhalten ausrichten. Insofern kann ich nur den Koalitionären deutlich raten, hier auch Veränderungen vorzusehen und letztendlich Schritte in die richtige Richtung zu mehr Sicherheit und Ordnung wieder zu schaffen, dass das Land wieder funktioniert, damit die Wirtschaft wieder anspricht, dass unser Wohlstand erhalten bleibt. Also mein Petitum ist, es muss Veränderungen geben, die sind gewollt von der Mehrzahl der Menschen im Lande und entsprechend müssen wir hier als Politiker daran arbeiten, diese Veränderungen auch in die Wege zu leiten. Und da kann man immer vieles sagen, warum es nicht geht. Wir müssen kämpfen und hart arbeiten und das auch deutlich machen, damit wir Wege finden, dass sich hier Veränderungen eben ganz deutlich in der Alltagspraxis auch wiederfinden und die Menschen das Gefühl haben, wie Sie vorhin auch richtig gesagt haben, Frau König, sie werden solide regiert.
Sie sind auch stellvertretendes Mitglied des Bundesrats für den Freistaat Sachsen. Somit werden Sie im Vertretungsfall auch Bundespolitik mitbestimmen. Die AfD ist jetzt im Bundestag zweitstärkste Fraktion und nicht selten ist in den vergangenen Wochen seit der Bundestagswahl der Satz gefallen, die kommenden 4 Jahre entscheiden darüber, ob die demokratische Mitte das Vertrauen der Bürger zurückholen kann. Sie haben das jetzt vorhin ja auch schon betont, Veränderungen müssen her und viel Geld steht jetzt auch für etwaige Veränderungen der künftigen Bundesregierung zur Verfügung. Können die Milliarden unser Land tatsächlich wieder aufrichten und einen?
Also das Geld, was nötig ist für Infrastruktur, für vor allem die Bundeswehr, kann natürlich eine Dynamik auslösen, die wirtschaftlich positiv wird. Trotzdem, das sind alles Schulden, die müssen verzinst werden und müssen auch zurückgezahlt werden. Insofern ist es ein wirklicher Kredit in die Zukunft. Eine Hoffnung, dass es letztendlich auch abzutragen ist. Und jetzt muss man natürlich dann auch gezielt diese Dinge angehen und muss trotzdem, was ich gerade gesagt habe, für die Veränderung im Lande sorgen. So, das muss einhergehen. Es darf nicht sein, dass diese Schuldenaufnahme dazu führt, dass alles so weiterläuft wie bisher. Dazu sind die Wahlergebnisse zu deutlich. Insofern also selbstverständlich hoffe ich, dass jetzt solide regiert wird, dass in Berlin letztendlich auch nicht nur in Deutschland gegenüber den Bundesländern, sondern auch in Europa oder auch global Deutschland den richtigen Ton trifft, die richtige Musik spielt, die richtigen Interessen auch vertritt für uns in Deutschland, für Europa und dass letztendlich dann eben auch eine solide Regierung hier in dieser Vielfalt auch sichtbar ist. Das ist meine Hoffnung und insofern also hoffe ich auch sehr, dass natürlich diese Erleichterung, die man hier finanziell in der Kreditaufnahme sucht, dass die dann auch zum Erfolg führt. So, und zum Thema AfD will ich nochmal deutlich sagen, die AfD ist selbst in der Pflicht, hier für Veränderungen bei sich zu sorgen. Letztendlich, wenn sie im politischen Umgang akzeptiert sein möchte, dann muss sie sich selbst von ihren Radikalen trennen, von ihren nachweislich rechtsextremen Mitgliedern. Dann muss sie selbst diese Trennung vollführen und dann wird sie auch koalitionsfähig. Vorher wird das eben nicht, aber sie strapaziert damit, mit diesem Nicht-Abspalten, strapaziert sie eben das gesamte demokratische System mit einer enormen Gefahr, dass wir natürlich hier auch in ganz schwierige Verhältnisse rutschen. Also die Verantwortung liegt dort ganz klar bei der AfD, die ich ja schon lange hier beobachte, seit sie im Landtag aufgekommen ist. Und entsprechend mache ich mir natürlich da entsprechende Sorgen und hoffe sehr, dass wir jetzt mit dieser Schuldenaufnahme, mit diesen vernünftigen Ideen, die hoffentlich aus dem Koalitionsvertrag entstehen, hier auch zu einer guten Regierungszeit kommen, die die vielfältigen Probleme auch löst.
Also Sie können sich vorstellen, dass die AfD von sich aus eine Reformfähigkeit besitzt und irgendwann koalitionsfähig sein könnte?
Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich mahne es nur an, weil bei uns wird ja ständig darüber geredet, ob die CDU mit Brandmauer und so weiter hier die Abtrennung macht. Die AfD muss selbst sehen, was sie letztendlich bei sich vorhat. Und das müssen natürlich wir als andere Parteien dann auch für die demokratische Diskussion auch deutlich machen.
Ich habe das ja schon mehrfach erwähnt. Sie sind Mitglied der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens. Hier fallen auch wegweisende Entscheidungen für das kirchliche Leben. Nun stecken wir mittendrin, wir haben das jetzt ja auch schon ausgeführt in unserem Gespräch, in Zeiten der Verunsicherung. Wo sehen Sie gerade hier und heute auch die Aufgabe Ihrer Kirche?
Also die Kirche haben die ganz wichtige Aufgabe, das Christentum immer wieder im Alltag der Menschen zu verankern. Das passiert durch das Wort und die Schrift, sprich die Vermittlung von kirchlichen Grundüberzeugungen, aber natürlich auch im Alltag. So, wie gehe ich auf andere Menschen zu? Wie gehe ich mit ihnen um? Und letztendlich, das hat ja letztendlich auch unser Europa bis heute und die Welt damit geprägt. Und insofern haben die Kirchen da immer wieder in ihrer Zeit wichtige Aufgaben. Und hier auf einen guten Umgang, auf den Friedensauftrag aus dem Christentum, auf die Mitmenschlichkeit hinzuweisen, aber auch natürlich die Hilfsbedürftigkeit überhaupt zu akzeptieren von Menschen und damit auch zur Demut beitragen. Das ist ja der Gedankengang und meine Grundüberzeugung, die ich am Anfang deutlich gemacht habe.
Herr Minister, damit sage ich herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und ich wünsche Ihnen Gottes Segen bei der Ausübung Ihres Amtes.
Herzlichen Dank. Alles Gute Ihnen. Auch Gottes Segen.
An der Macht Georg Ludwig von Breitenbuch, sächsischer Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft, CDU. Herr von Breitenbuch gehört zur CDU-SPD-geführten Minderheitsregierung in Sachsen und der Staatsminister ist berufenes Mitglied der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche Sachsens. Wir haben gesprochen über die verschiedenen Facetten von Macht, zwischen Chancen und Risiken, zwischen Verantwortung und Verpflichtung. Damit sagt Gott befohlen, Regina König.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die erfplus-App oder im Digitalradio DAB+. erfplus.